Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das wird dann noch an zwei weiteren Stellen im Alten Testament wiederholt. Einmal in Levitikus, einmal Deuteronomium, wo das Gesetz nochmal gegeben wird dem Volk Israel. Also, die wussten, von was Jesus redet. Und die spannende Frage, die man sich hier jetzt stellen kann, was macht denn Jesus mit den ganzen Regeln aus dem Alten Testament? Hebt er alles Alte auf? Gibt er damit neue Regeln und das Alte gilt nicht mehr? Oder sagt er, du musst es ganz, ganz kleinlich einhalten. Alles, was ich jetzt sage, wortwörtlich. Eine Backe, dann auch noch die andere. Manche sind ja sehr liberal unterwegs und denken dann, naja gut, Jesus, der sagt, auf das Alte Testament kommt es gar nicht an. Lieben reicht, so ein bisschen plakativ. Das steckt dahinter. Wir wollen uns das ein bisschen genauer anschauen und ihr habt dazu auch vom Johann schon was gehört. Er hat über Matthäus 5, 17 Folgendes schon gepredigt. Ich mache da nur einen kleinen Recap auf wenige Absätze beschränkt. In Matthäus 5, 17, da hat Jesus ein bisschen was dazu gesagt, um was es ihm geht. Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Man kann ganz viel drüber nachdenken, was erfüllen heißt. Aber ich glaube, dass Jesus hier eigentlich meint, etwas zu seiner beabsichtigten Bedeutung bringen mit erfüllen. Er will offenbar das Gesetz, das alttestamentliche Gesetz, zu seiner beabsichtigten Bedeutung bringen. Was hat Gott damals wirklich gemeint mit dem Gesetz? Und offensichtlich gab es da so ein paar Fehlinterpretationen zur Zeit Jesu, dass man das irgendwie fehlgedeutet hat, von dem, wie es ursprünglich eigentlich beabsichtigt war. Gleichzeitig sagt Jesus aber auch zwei Verse später, in Vers 19, wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Also irgendwie ist das ja so ein bisschen verwirrend. Einerseits sagt er, ich bringe es zur Erfüllung. Die wahre Bedeutung will ich rausstellen. Ich bin gekommen, das Gesetz zu erfüllen und nicht aufzulösen. Dann sagt er aber auch wieder, naja, wenn ihr auch nur ein Jota, ein Buchstaben da wegnehmt, dann wird es ungemütlich für euch. Was ist jetzt? Auge um Auge, Zahn um Zahn. Gilt das noch? Soll ich das jetzt machen als Christ? Oder was ist die Idee dahinter? Ihr habt gehört, dass im Alten Testament, im Mosaischen Gesetz gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlagen wird, dem biete auch die andere dar und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Untergewand nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn jemand dich zwingen wird, eine Meile zu gehen, mit dem geh zwei. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der von dir borgen will. Das Erste, was wir feststellen können, ist, dass Jesus hier absolute Autorität beansprucht. Er stellt sich auf eine Stufe mit Gott und sagt, ich kann definieren, wie das Alte Testament, wie das mosaische Gebot, wie diese Gesetze zu verstehen sind. Allein das war schon ein Affront an die damaligen Priester, Gelehrten und so weiter, dass er gesagt hat, ich sag euch aber, wie ihr das zu verstehen habt. Für uns ist es schwierig, glaube ich, das unter einen Hut zu bringen, wie dieses Zusammenspiel zwischen ich bin gekommen zu erfüllen und andererseits der Anspruch von Jesus, löse aber keines der geringsten Gebote auch nur auf, unter einen Hut zu bringen ist. Bonhoeffer hat es prägnant auf den Punkt gebracht. Bonhoeffer hat mal in diesem Buch Nachfolge geschrieben. Nachfolge ist Bindung an Jesus Christus allein und unmittelbar. Dennoch erfolgt nun hier die gänzlich unerwartete Bindung der Jünger an das alttestamentliche Gesetz. zweierlei, sagt Jesus damit seinen Jüngern. Sowohl dies, dass Bindung an das Gesetz noch nicht Nachfolge ist, wie aber auch, dass gesetzlose Bindung an die Person Jesu Christi nicht Nachfolge heißen darf. Zugegebenermaßen, Bonhoeffer schreibt kompliziert, aber der letzte Satz, der ist es. Bindung an das Gesetz ist noch nicht Nachfolge. Bindung an das mosaische Gesetz ist noch nicht Nachfolge Jesu Christi. Aber gesetzlose Bindung, also ohne das mosaische Gesetz, ist auch keine Nachfolge hinter Jesus Christus her. Also ich kann Jesus nicht nachfolgen, ohne das alttestamentliche Gesetz zu halten. Das geht wohl nicht, sagt Jesus. Andererseits sagt Jesus aber auch, allein das alttestamentliche Gesetz zu halten, also allein buchstabengetreues zu erfüllen, damit folgst du mir auch nicht nach. Das ist es auch nicht. Wenn ich Jesus nachfolgen will wirklich und mich darum bemühen will, das richtig zu machen, dann muss ich überlegen, was steckt genau dahinter. Und da steigen wir jetzt ein bisschen tiefer in den Text ein, was Jesus da uns mit auf den Weg gibt. Die ursprüngliche Idee von diesem Auge um Auge, Zahn um Zahn, war eigentlich eine Begrenzungsfunktion. Also die Idee dahinter war jetzt mal so ganz salopp, wenn du mir, Friedemann, eine reinhaust, dass ich dann nicht total überdrehe und sage, boah, meine Ehre, ich bin verletzt, ich bin angegriffen, jetzt muss ich aber hier zurückschlagen. Und dann gleich mal übertreibe und sage, Kopf ab, zack, könnte ich ja machen, wenn ich vielleicht der Stärkere bin. Sondern das war eine Begrenzungsfunktion, eine smarte Regelung, um zu sagen, naja, maximal in der Art und Weise und in dem Ausmaß, wie dir Unrecht widerfahren ist, darfst du zurückschlagen, beziehungsweise darf Gerechtigkeit geübt werden durch das Volk. Also eine Begrenzungsfunktion. Denn andernfalls kommen wir ja in einen Teufelskreislauf rein. Wenn ich den Kopf abhacke, dann sagt seine Familie vielleicht, naja, jetzt müssen von der Ries-Familie 5 Köpfe herhalten. Und so weiter. Also wir sehen das ja in vielen anderen Kulturen, wo das dann ganz schnell, ganz krass ausufert und Überhand nimmt. Die Idee eigentlich genial, wenn man so will. Also rechtlich gesehen, als Jurist geht da einem das Herz auf. Wow, da hat sich jemand vor vielen, vielen Jahren, vor 4000 Jahren schon was richtig Kluges überlegt und gemerkt, irgendwie muss man das begrenzen. Und sehen muss man auch, das Alte Testament, das war dem Volk gegeben. Da ging es nicht um meine persönliche Vendetta, um meine persönliche Rachsucht, die ich damit still, sondern das war ganz klar, damals gab es ja, quasi Mose hat ja Leute eingesetzt, die das Volk richten sollten und so weiter. Kleine Konflikte konnten die alle alleine regeln, die Großen sind dann vor ihn gekommen. Also es war begrenzt auf sozusagen die Justiz oder das Volk in den Vertretern, den Ältesten, die da dann gehandelt haben. Was bedeutet das für uns heute? Vom Vergelten. Jetzt könnte man sagen, Jesus ist im Gegensatz dazu knallhart. Ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen. Heißt das jetzt, ich darf gar nicht dem Bösen widerstehen, niemand und nichts als Christ? Das hätte folgende Konsequenz, ich müsste meinen Job als Richter an den Nagel hängen. Jeder, der irgendwie in der Gemeinde Polizist ist oder Justizvollzugsbeamter, auf jeden Fall auch. Dazu kommen wahrscheinlich noch so ein Pastoren, die vielleicht Dämonenaustreibung oder sowas schon mal gemacht haben auf dem Missionsfeld. Mir fallen einige Berufsgruppen ein, die möglicherweise da in die Bredouille kommen. Jeder Polizist, der einen Dieb einfängt oder der irgendeinen Angreifer mit Pfefferspray oder im Zweifel mit der Pistole niederringt oder niederschießt, der wäre auf dem Holzweg. Als Christ ein No-Go. Wäre dann auch eine spannende Frage. Als christlicher Staat dürfte ich dann sowas noch machen oder nicht? Kann man ja mal zu Ende denken, wenn irgendwann mal alle Juden, messianische Juden sind, dürfte sich das Volk noch wehren gegen irgendwas, irgendeinen Angreifer. Offensichtlich nicht, wenn ich das wörtlich nehmen würde. Oder wenn es da weiter heißt, wer dein Untergewand will, dem gib auch deinen Mantel. Gib dem, der dich bittet. Ich habe ein Jahr in Indonesien gelebt. Ich hatte da monatlich ein Taschengeld von 40 Euro als FSJler. Dort betteln die Leute, aber das ist nicht nur so ein Betteln wie ich hasch mir mal eine Mark, sondern das ist aggressives Betteln. Du gehst als Weißer auf die Straße, da umringen dich 10 Leute mindestens und die bedrängen dich richtig. Und da musst du schon so ein bisschen einen Blick bekommen und mit der Zeit irgendwann sagen, ich kann nicht allen helfen, so ein bisschen was kann man ja machen, aber wenn ich da jedem auch nur 50 Cent oder 10 Cent gegeben hätte, da wäre ich nach 2-3 Tagen hätte ich nicht mehr aus dem Haus gehen können, die 40 Euro wären weg. Das würde nicht funktionieren. Ist das gemeint? Weiß ich nicht. Auch Bettler in der Stadt, manchmal sieht man die ja 3 Dosen Bier vor sich, wenn ich dem einen Euro gebe. Der kauft sich die nächste Dose. Ist das sinnvoll? Also, früher oder später müssen wir drüber nachdenken, egal wie stark und ernsthaft wir Jesus nachfolgen wollen, was er genau sagt, was er nicht sagt und wie er es meint. Was ist the big picture? Was ist der große Kontext? Und wir merken schnell, manchmal, da mag es Texte geben, die, wenn wir die ganz krass nehmen, wörtlich, dann wird es knifflig. Wenn wir den Kontext und den Gesamtblick verlieren, dann verlieren wir wahrscheinlich auch aus dem Blick, was Jesus meint. Ich mache das nur kurz fest an ein paar Punkten. Ich glaube nicht, dass Jesus hier Jobs meint, die im Auftrag des Staates Widerstand gegen das Böse leisten. Warum? Paulus, der die Bergpredigt auch kannte, schreibt in Römer 13 ganz klar, der Staat hat das Schwert. Er sagt nicht, Christen dürfen diese Jobs nicht übernehmen. Paulus selbst schöpft den Rechtsweg komplett aus. Er als römischer Bürger, dem ja übel mitgespielt wird, beruft sich als römischer Bürger auf den Kaiser und sagt, Leute, wenn ihr mich verurteilen wollt, dann richtig voller Gang durch die Instanzen bis zum Kaiser. Nur deshalb wird er nach Rom verschippert, dieser Mann. Widersteht nicht dem Bösen. Wenn er das ernst genommen hätte, wörtlich hätte er gesagt, gut, ich akzeptiere alles, was Festus oder wer auch immer ihn in seiner Gewalt hat, sagt. Hätte er sagen müssen, du machst ein Urteil, akzeptiere ich. Ich darf ja nicht widerstehen. Es ist rum. Auf den Kaiser darf ich mich nicht berufen. Ich glaube nicht, dass das gemeint ist. Johannes der Täufer wird gefragt von Soldaten explizit, sollen wir unseren Job niederlegen? Sollen wir aufhören, Soldaten zu sein? Und er sagt, mehr oder weniger sinngemäß, macht es weiter, aber seid integer, übervorteilt niemand. Also wenn ihr den Job macht, macht ihn richtig, fair und gerecht. Und Jesus selber, wenige Kapitel nach der Bergpredigt sozusagen in der Timeline gesehen, sagt er seinen Jüngern, ich gebe euch Kraft und Vollmacht, Dämonen auszutreiben. Also wenn das nicht dem Bösen widerstehen ist, was dann? Da wäre er entweder schizophren, Jesus, mit dem, was er sagt, oder er meint hier was ganz anderes. Es geht ihm um eine Pointe. Es geht ihm darum, argumentativ was zu sagen, wo ich als Hörer sage, ja, ich kapier's, das meinst du damit. Er zeigt, glaube ich, mit dieser krass überspitzten Forderung auf, wie eigentlich Gerechtigkeit aussehen sollte. Aber diese echte Gerechtigkeit nach dem mosaischen Gesetz, die hat einen Preis. Nämlich den Preis der Nachfolge, echte Nachfolge. Ich glaube nämlich, dass Jesus eigentlich hier ganz tief in unsere Herzen reinsprechen möchte. In dein und mein Herz und sagen will, wie viel bist du, wie viel bin ich bereit aufzugeben, um ihm nachzufolgen? Ich glaube, das ist die Pointe, um die es hier geht. Wie viel bist du und wie viel bin ich, wie viel sind wir bereit aufzugeben, um ihm nachzufolgen? Ich glaube, es geht in diesen Versen um persönliches Unheil, das einem widerfährt als Christ und Selbsthingabe und Aufopferung um Jesu Willen. Und Jesus nutzt hier quasi das Missverstehen vom Alten Testament her, diesem Zahn um Zahn, Auge um Auge, aus und drückt es pointiert in 4 Punkten aus. Das erste Beispiel. Wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlagen wird, dem biete auch die andere dar. Wenn man sich das mal überlegt, die rechte Backe, da, also Ausleger haben sich da über die Jahrhunderte immer gestritten, was damit gemeint ist. Ich sage nicht, dass das alleinige, ausschließliche Gültigkeit hat, was ich heute sage. Aber da spricht einiges dafür. Die rechte Backe, wenn ich da drauf schlage und Rechtshänder bin, was der Normalfall ist, dann muss ich entweder von vorne mit dem Handrücken schlagen. Das ist absolut unehrenhaft in dieser Zeit damals gewesen. Das ist verachtend, weil ich mit dem Handrücken schlage und nicht die offene Konfrontation suche. Oder ich schlage von hinten, aus dem Hinterhalt, auf die rechte Backe. Auch das absolut unfaires Verhalten des Angreifers. Ein beschämender Übergriff, der da eigentlich aufgezeigt wird. Die Pointe ist, glaube ich, als Nachfolger von Jesus muss ich mich vielleicht in so einer Situation persönlich eher darauf vorbereiten zu sagen, dass ich vielleicht den Schlag einstecke, ohne zu vergelten. Vielleicht sogar die andere Wange hinhalte. Ich muss das vielleicht über mich ergehen lassen, dass mir was widerfährt, was mir nicht passt. Und dem, der dir vor Gericht, mit dir vor Gericht gehen und dein Untergewand nehmen will, dem lass auch den Mantel. Jesus widerspricht hier sogar ausdrücklich dem Gesetz. Im mosaischen Gesetz ist explizit geregelt, in 2. Mose 22, 2 Kapitel nach den 10 Geboten, wenn du wirklich den Mantel deines Nächsten zum Pfand nimmst. Man durfte also den Mantel zum Pfand nehmen. Sollst du ihm diesen zurückgeben, ehe die Sonne untergeht, denn er ist seine einzige Decke, seine Umhüllung für seine Haut. Also Gott hat für den Mantel extra ein Gesetz gemacht und hat gesagt, du darfst alles nehmen von dem als Pfand, das Haus, das Auto, was weiß ich, alles. Aber den Mantel, Freundchen, den darfst du nehmen, bis die Sonne untergeht. Und Gnade dir, wenn du ihn länger nimmst, als die Sonne untergeht. Dann hast du ein Problem mit Gott. Und Jesus sagt, wenn jemand dein Untergewand nehmen will, dann gib ihm auch den Mantel. Der Mantel war sozusagen ein unveräußerliches Recht des einzelnen Juden. Der durfte nicht dauerhaft genommen werden. Jesus aber sagt, genau den sollst du hergeben. Ich glaube, was Jesus hier uns herausfordernd zuruft, ist, überleg dir, wenn du mir nachfolgen willst, bist du bereit, vielleicht auch mal was aufzugeben, worauf du eigentlich ein Recht hast, einen Anspruch hast? Eigentlich darf dir das niemand nehmen. Aber wenn du mir nachfolgst, kann vielleicht ein Punkt kommen in deinem Leben, wo du vielleicht mal auf was verzichten musst, was hergeben musst, was eigentlich absolut dir gehört. Was dir niemand nehmen oder wegnehmen darf. Und wenn jemand dich zwingen wird, eine Meile zu gehen, mit dem geh 2 Meilen. Das spielt ziemlich sicher auf das Recht der römischen Obrigkeit damals an, jeden dahergelaufenen Bürger zwingen zu können, unter ihrer Mandatsmacht Arbeitsdienste, Tragdienste für sie zu verrichten. Als römischer Soldat konnte ich meine Ausrüstung also für eine gewisse Strecke von dem normalen Fußvolk tragen lassen. Damit hat man quasi die Armee unterstützt. Berühmtestes Beispiel ist wahrscheinlich Simon von Kyrene. Der wird von den Soldaten aufgefordert, das Kreuz zu tragen. Zack, mach! Und er macht das. Das ist genau dieses Prinzip. Da hat niemand rumdiskutiert. Das war so. Und auch da glaube ich, die Intention dahinter ist, bei echter Nachfolge, dass ich wenn mir so ein Befehl gegeben wird, warum trifft es mich? Warum nicht den neben mir? Der ist viel stärker als ich, der kann viel besser tragen. Dass ich mich nicht ungerecht behandelt fühle, sondern sogar bereit bin, vielleicht ein bisschen mehr zu machen, als von mir eigentlich abverlangt wird. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der von dir borgen will. Ich glaube, Jesus will hier drauf raus, dass Nachfolge bedeutet, wenn ich was gebe oder leihe, dass ich das gern freimütig und willig mache und nicht mit einer Herzenseinstellung analog Auge um Auge, Zahn um Zahn, mit einer Herzenseinstellung, die so geballte Faust, Pfennig fuchsend sagt, was kriege ich dafür raus, wenn ich dir was gebe? Was ist mein Vorteil, wenn ich dir irgendwie was spende oder wie auch immer? Frag nicht danach, was ist dein Vorteil die ganze Zeit, wenn du was gibst. Es kann nicht gemeint sein, leichtfertig das Geld rauszuschmeißen. Die Bibel warnt wiederholt davor, Geld, hohe Summen, insbesondere zu bürgen. Also, wenn ich einstehe für eine große Summe, das leichtfertig zu tun. Allein in den Sprüchen, ich habe einmal durchgeblättert, 3 Stellen habe ich auf die Schnelle gefunden. Darum geht es nicht. Aber ich glaube, es geht um die Herzenseinstellung. Wie gebe ich? Habe ich da was davon? Jetzt spende ich der Gemeinde und meine Kinder, die haben nichts davon. Warum? Weil irgendwie das Geld investiert wird in den Chor oder irgendwas, wo ich nichts davon habe. Keine Ahnung. Also man kommt ja manchmal auf abstruse Gedanken. Und das ist es, glaube ich, auf was Jesus hinzielt. Nachfolge heißt eigentlich Rechte aufgeben und mich zu fragen, wie ist meine Herzenseinstellung bei dem Ganzen? Mit welcher Intention gehe ich ran? Und ich glaube, dass Jesus eigentlich dieses Legalistische ein Dorn im Auge ist, diese Haltung Zahn um Zahn, Auge um Auge. Zack, du haust mir eine rein, ich zack, hau dir eine rein. Ich gebe dir 1 Euro, gut, dann für den Euro will ich das als Ergebnis haben. Diese Haltung, dass immer was für mich rausspringen muss. Denn dahinter steckt letztendlich eine Herzenseinstellung, wo das Ich doch im Vordergrund steht. Wenn ich immer gleich vergelten will, Auge um Auge, Zahn um Zahn, dann fühle ich mich angegriffen. Es geht mir darum, meine Ehre wiederherzustellen. Wenn ich was gebe und eigentlich nicht geben will, dann steckt ziemlich sicher der Gedanke dahinter, was springt für mich dabei raus. Ich bin der Maßstab, weil ich verletzt wurde. Meine Rechte wurden beschnitten. Und die spannende Frage ist, es muss ja nicht immer gleich ein Schlag sein. Also wir können es ja mal runterbrechen auf alltägliche Beispiele in unserem Umfeld, in unserer Gemeinde, in unserem Leben. Wie sieht sowas praktisch aus, wenn mich einer verletzt? Muss ich dann nicht immer gleich zurückschlagen? Schauen wir es uns mal an. Wie reagierst du, wenn eine Studienfreundin was über dein Aussehen sagt oder über deine Klamotten? Frauen sind da sehr empfindlich, glaube ich. Oder in der Gemeinde, wenn irgendein Beitrag, den du geleistet hast, was weiß ich, du hast gekocht für irgendein Team oder du hast irgendwelche Muffins gebracht für oder einen Snack für die Kinder und dann sind die nicht bio genug oder nicht schön genug, kriegst du da gleich einen Kloß in den Hals und denkst dir, na die Depperte, der werde ich beim nächsten Mal auch was sagen, wenn sie irgendwas hier bringt. Dein Kollege auf der Arbeit stellt ein Projekt von dir in Frage und damit letztendlich auch dich, so nach dem Motto, du blickst es ja nicht. Altbackene konservative Ansichten, die du hast über Ehe und Familie, schlägst du da gleich zurück, schmierst du das dem auch aufs Brot, irgendwas, was er nicht kann oder wo er bornierte Ansichten hat, teilst du gleich verbal aus, mache ich den anderen in der Studiengruppe, im Teamkreis oder auf der Arbeit auch dann schlecht, wenn dir Übles widerfährt. Er hat es ja auch so gemacht und mich verletzt. Schwärze ich dann vielleicht sogar den Kollegen vor meinem Chef an. Hat er ja auch gemacht. Das wäre ja Auge um Auge, Zahn um Zahn. So wär's ja eigentlich. Könnte ich ja machen. Wie du mir, so ich dir. Heißt ja auch so ein Sprichwort. Wie du mir, so ich dir. In mir steigt der Groll auf, weil ich teilen muss. Auch noch vielleicht den Mantel hier exemplarisch, obwohl ich nicht will. Ich habe hart gearbeitet für jeden Euro und dann ist es doch mein Verdienst. Ich glaube, wo Jesus uns doch eigentlich sehen lassen will, dass alles, was wir an Materiellem haben, aus seiner Hand kommt. Es ist ein Geschenk von ihm an uns, das wir verwalten. Und ich glaube, er will, dass alles, was wir haben, Haus, Auto etc., dass wir dafür dankbar sind, weil wir es aus seiner Hand empfangen haben, aber uns dessen auch im Klaren sind. Das ist nicht unser Verdienst am Ende des Tages. Ich muss eine Meile mehr mitgehen, obwohl ich überhaupt nichts tragen will. Da ist die andere Mutter, die immer will, dass ich ihre Kinder in die Kinderstunde mitfahre oder mitnehme, abhole und dann dahin fahre, aber selber fährt sie nie. Die macht keinen krummen Finger. Da würde ich ein Kloß im Hals bekommen, glaube ich. Der Bruder in der Gemeinde, der von diesem schönen Umbau hier profitiert, obwohl er hier keinen Finger gerührt hat. Wenn ich den dann sehe, geht mir da in der Hosentasche das Messer auf. Zack, so ein fauler Typ und sitzt hier und genießt. Denke ich das? Bin ich bereit, in solchen Situationen, wo ich eigentlich so ein Kloß im Hals bekomme und wo innerlich so dieses Auge im Auge, Zahn um Zahn, eigentlich müsste ich das dem jetzt heimzahlen, eigentlich müsste ich jetzt auf mein Recht pochen, eigentlich müsste man dem doch mal sagen, was Sache ist. Bin ich da bereit, vielleicht zu sagen, Jesus, dir will ich nachfolgen. Ich schaue auf dich und das Verhältnis von ihm zu dir, das ist dem seine Sache. Aber ich will dir nachfolgen. Ich will es für dich machen. Ich habe das für dich gemacht. Und dann bin ich halt auch bereit, vielleicht ein Stückchen weiter mitzugehen. Jesus sagt hier im Endeffekt, dass wir als seine Nachfolger eigentlich keine Rechte haben, keine Ansprüche. Wir haben eigentlich nicht das Recht zur Vergeltung. Der einzige wahre und gerechte Richter, der vergelten darf, ist er. Wir haben eigentlich kein Recht zu Besitz und Eigentum, denn alles kommt aus seiner Hand. Es ist seine Gnade. Klammer, und wir sind super privilegiert, weil wir in Deutschland, in Europa leben. Viele Christen auf dieser Welt, denen geht es wirtschaftlich gesehen ganz anders. Wir haben kein Recht auf Zeit und Geld, sie die Meile mitgehen und zu geben. Auch das kommt von ihm. Die Zeit ist ein Geschenk von ihm an uns. Und selbst nach dem Gesetz wirklich zustehende Rechte, also Sachen, die Gott unverbrüchlich gesagt hat. Das Beispiel ist der Mantel. Eindeutig geregelt im Alten Testament. Selbst da sagt Jesus offensichtlich, das müssen wir manchmal preisgeben. Es mag vielleicht Situationen geben im Leben, wo du was preisgibst, was eigentlich dir keiner nehmen darf. Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass der Abschnitt eigentlich drauf zielt. Was ist deine Herzenseinstellung, wenn du das Gesetz tust und Jesus nachfolgst? Mache ich das, um Jesus zu gefallen, ihm nachzufolgen? Oder mache ich das aus einem legalistischen Prinzip raus, Auge im Auge, Zahn um Zahn, zack, 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 sozusagen, um irgendwie selber gut dazustehen oder halbwegs gut wegzukommen, wenn einem Unrecht widerfährt? Nochmal, ich glaube nicht, dass es darum geht, das Wort wörtlich zu nehmen. Dafür gibt es genügend Gegenbeispiele in der Bibel. Auch der Staat hat ganz andere Rechte als der Einzelne. Wenn ich das Wort wörtlich nehmen würde, was da steht, dann würde ich nach 2 Meilen sagen, so, zack, aus, kein Meter mehr. Du hast gesagt, ich soll dir 1 Stunde helfen, jetzt sind 2 Stunden, 10 Sekunden, aus, ich mache nicht weiter. Ich glaube, dass das nicht gemeint sein kann. Das leuchtet ein. Es kann nicht wortwörtlich gemeint sein. Aber schau dir an, was vielleicht an persönlicher Selbstaufopferung erforderlich sein kann, um Vergeltung im Sinne einer Herzenseinstellung Auge um Auge, Zahn um Zahn zu ersetzen. Und Jesus, das wissen wir alle, das haben die Jünger dann auch gesehen, ist ja das perfekte Beispiel für Nachfolge, für das Aufgeben von Rechten, Ansprüchen, Sachen, die eigentlich nicht hätten sein müssen. Er geht für uns ans Kreuz, er geht diesen Weg der Aufopferung und der Hingabe, obwohl er das nicht hätte machen müssen. Wenn man das zu Ende denkt, hätte Gott und Jesus auch sagen können, also gut, die Menschen sind sündig geworden, ist uns wurscht, die lassen wir halt verrecken, wir machen eine neue Welt, Neuanfang irgendwo. Warum nicht? Also es gibt keinen Grund dafür. Trotzdem gibt er letztendlich sogar sein Leben hin. Für was? Und das ist, glaube ich, für uns das Entscheidende. Und wir müssen uns fragen, was bin ich bereit, in der Nachfolge aufzugeben? Was bin ich bereit, aufzugeben, auf welche Rechte vielleicht auch zu verzichten, wenn ich Jesus nachfolge? Und das müssen wir uns alle persönlich fragen. Das ist herausfordernd und nicht einfach. Das mag in manchen Situationen mal mehr sein, mal weniger. Die Bibel ist auch klar, dass man manchmal hinstehen muss und die Wahrheit sagen, wenn einem Unrecht widerfährt. Aber nichtsdestotrotz kann es manchmal erforderlich sein, Unrecht hinzunehmen. Im Neuen Testament gibt es genügend Beispiele, Paulus, der gesteinigt wird und dann wieder aufsteht etc. Hätte auch die anderen anzeigen können. Da gibt es nichts davon, was uns in der Bibel berichtet wird. Er nimmt es hin. Es muss nicht immer so krass sein. Aber zu was bin ich bereit, in der Nachfolge auf meine Rechte, Ansprüche zu verzichten? Und was ist meine Herzenseinstellung da dabei? Das wünsche ich uns für die kommende Woche, dass wir darüber nachdenken. Und vielleicht in Situationen, wo wir so ein Kloß im Hals bekommen, wo es so ein bisschen unangenehm wird, weil ein anderer uns vielleicht Unrecht tut im weitesten Sinne oder was von uns verlangt, was eigentlich nicht dran wäre oder wo ein anderer eigentlich herangezogen werden müsste oder wo uns jemand um was bittet, dass wir uns dann fragen, ist es vielleicht dran, heute nachzugeben, das zu ertragen, mitzutragen oder vielleicht freigebig zu sein? Und mit Jesus ins Gespräch zu kommen im Gebet. Hey, was willst du heute hier von mir? Das ist immer auch im Diskurs mit Jesus, also im Gebet zu erringen, glaube ich. Was ist wirklich jetzt dran? Was bist du bereit für die Nachfolge Jesus aufzugeben?